Im Kern von Kulturen stehen Gedanken. Sie sind die Kristallisationskerne gesellschaftlicher Strukturen. Und sie kristallisieren aus den Bedingungen menschlicher Lebenswelten. Hä? Sie sagen mir, wer ich sei, wo ich stehe, wie die Welt sei und wie sie sein sollte. Wovor ich mich fürchten soll und was ich ersehnen kann, was Glück ist und was Leid, was gut und schlecht und wer gut und wer schlecht und weshalb. Sie bestimmen, was ich sehe, wie ich es sehe und was ich tue. So erschaffen Gedanken die Welt. Was sagt die da? Die Eroberungsgesellschaft beruht auf dem Krieg. Ihr begehrtestes Gut ist die Macht. Ja. Die Eroberungsgesellschaft ist eine Gesellschaft im Krieg. Ihr Kerntrauma ist das Trauma von Täter und Opfer. Täter und Opfer ist ein Kernthema unserer Gesellschaft. Was sagt die da? Alle 4 Wochen dienstags von 13 bis 14 Uhr, in der Wiederholung am Donnerstag um 12 Uhr auf der Wüstenwelle auf 96,6 MHz, im Kabel auf 97,45 und weltweit via Livestream auf www.woeste-welle.de. Ja, wir sind's wieder.
Elvira und Jan.
Ja, es ist nämlich nicht mehr, was sagt die da, sondern was sagen die da?
Was sagt die da, ist ja weiterhin okay. Also
im Moment stimmt's auch insofern, dass wir haben ja immer die Vereinbarung, dass wir immer abwechselnd das Thema bestimmen dürfen. Und ich habe mir ein Thema aufgepackt, was heißt aufgepackt, das Thema hat mich gepackt, das Material für 3 Stunden bietet und das auch bis in die Wüste Welle hineinreicht. Also zuerst habe ich gedacht, ja komm, auch noch. Und es beschäftigt mich eigentlich schon lange und erregt mich schon lange, entsetzt mich schon lange.
Du meinst die Gewalt der Gewaltfreien, oder?
Ja, nicht nur das, sondern auch einmal das, ja. Oder der Gewalt, ja, Gewaltfreien. Ich habe es Gewaltlosen hier aufgeschrieben, aber das ist eigentlich wurscht, ob man Gewaltfreie oder Gewaltlose.
In Wirklichkeit müsste es auch heißen, die Gewalt der sogenannten Gewaltfreien.
Naja, das kommt halt drauf an, wie man Gewalt definiert.
Naja, in der linken Bewegung schon sehr empfindsam, ne, dass also kleinste Formen von Gewalt schon als solche gelten, in der Sprache, in der Psychologie, im Sozialverhalten.
Und was ich eben festgestellt habe, dass gerade die Leute, die das am stärksten vertreten und am meisten proklamieren, dass die auch am meisten Gewalt verüben.
Das bezeichnet, deswegen sage ich sogenannte Gewaltfreie, ja. Weil wir sind ja nicht nach außen hin die Person, die wir innerlich in der Realität oder in der Wirklichkeit sind, sondern nach außen pflegen wir eine Darstellung, eine Show, ein Schauspiel, das von unserem Inneren, von unserer Mitte immer ein Stück weit abweicht. Und ich habe es so, wie du sagst, auch schon des Öfteren festgestellt, dass Menschen, die sich so eine äußere Attitüde geben, das als Kompensation benutzen, um das Innere, womit sie nicht so ganz kongruent sind, im Innen und Außen zu kompensieren. Das heißt, dass Menschen, die Gewalt anwenden, gerne von sich behaupten, sie seien gewaltfrei.
Oh, das ist faszinierend, Jan. Jetzt hast du wieder einen ganzen Rundumschlag gemacht. Das ist so eine Kugel, die da auf mich zurollt, die in da ganz viele Dinge drinstecken oder so ein Kreis.
Ja.
Und da könnte ich schon von vorne anfangen, nachzufragen, dies und das und jenes.
Also da ist quasi in ein paar Sätzen hast du schon ganz viel Theorie reingepackt. Das eine ist, dass wir außen anders sind als innen. Für mich ist es ein bisschen so, dass, also ich persönlich sehe mich als vielfältig. Und dass bestimmte Teile von mir in der Außenwelt agieren können, andere nicht. Was du darstellst, ist auch was, das ist dieses Ich, wie ich es mir bastle, was ich zu sein habe oder was ich gerne wäre oder meine zu sein oder wie ich mich darstellen möchte. Und wo ich dann unter Umständen auch nicht von mir selber nicht zugeben möchte, was in mir sonst noch alles drin ist. Also dass ich quasi Gewaltlosigkeit und Friedlichkeit propagiere und dann aber meine eigene Wut und meine Teile von mir, die anderen eine in die Fresse schlagen wollen, wegdränge, das kommt dann aber raus.
Nun gut, wir leben in einer Gesellschaft, die nicht wirklich ehrlich ist. Mhm. Wir haben das über Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte gelernt, dass die Show und uns selbst darzustellen wichtiger ist, wie das, was wir wirklich sind. Und das ist teilweise eine Wunschvorstellung, teilweise ist es aber auch eine Anforderung, die von außen kommt. Weil wenn wir uns, das ist meine Erfahrung, so darstellen, wie wir selbst sind, wenn wir in unserer Mitte stehen, dann haben wir weniger Chancen in dieser Gesellschaft, wir haben weniger Erfolg. Die Erfolgsleiter und die Hierarchien und die Machtstrukturen, die funktionieren eigentlich am besten, wenn wir diese Show mitmachen.
Also da sind jetzt wieder zwei Thesen drin. Das eine ist, wenn ich so bin, wie ich bin, dann habe ich keinen Erfolg. Das würde ich an anderer Stelle mit dir diskutieren. Das andere ist aber dieses, man muss ein bestimmtes Spiel mitspielen, um Erfolg zu haben. Und das passt in mein Modellansatz der Kriegsgesellschaft. Ich habe das dann mal Eroberungsgesellschaft genannt, weil ich gedacht habe, wenn ich es Kriegsgesellschaft nenne, dann sagen die Leute, was sagt die denn da? Und Eroberung hat es schon auch ein bisschen drin, dass es nämlich in dieser Gesellschaft geht es um Macht. Es geht darum, wer hat die beste Position? Wer hat Zugriff auf was? Wer hat das Sagen? Wer hat hier die Kontrolle? Und das ist in dieser Gesellschaft sehr wichtig. An welcher Position stehe ich? Habe ich die Kontrolle? Weil diese Gesellschaft ist eine Gesellschaft des Übergriffs, die Machtgesellschaft. Also Macht im Sinne, wer hat das Sagen? Macht kann ja auch was anderes heißen. Macht kann auch sein, wir können zusammen was machen.
Der interessante Punkt, mit dem du begonnen hast, ist ja der, dass die linke Bewegung sich jetzt mehrere Jahrzehnte lang gegen diese Strukturen gewehrt hat und alternative Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt hat. Und das scheint rum zu sein. Ja. Die linke Bewegung macht bei diesem Spiel zu großen Teilen jetzt wieder mit.
Ja, und meiner Ansicht nach hat es tatsächlich auch eine Wurzel in diesem Gefühl, hier läuft was falsch, ich kämpfe dagegen. Also ganz viele auf der Linken haben diese Kampfhaltung, also so sehe ich das.
Und sie reproduzieren die Kampfhaltung nicht nur gegen politische Gegnerinnen auf der, sagen wir mal, rechten Seite, sondern das wird jetzt auch gegen Leute in den eigenen Reihen gewendet.
Ich sehe das aber auch darin, dass es gab ja in der Linken auch mal dieser Slogan, wenn wir etwas ändern wollen, dann können wir nicht immer nur gegen etwas sein, sondern man muss für etwas sein. Also wer gegen Diskriminierung ist, muss für Respekt sein, also muss Strukturen aufbauen, Möglichkeiten, Lösungen finden. Wie bringt man Menschen dazu, miteinander respektvoll umzugehen? Und da muss man aber dahinter gucken. Da muss man auch gucken, wie funktionieren Menschen eigentlich? In welchem Umfeld? Unter welchen Bedingungen verhalten sie sich wie? Da muss man sehr realistisch sein. Und es ist ein Prozess und es ist schwierig. Also man muss immer wieder gucken, was läuft, was kann man machen? Und zu sagen,
einfache Wahrheiten gibt es dabei dann nicht mehr.
Ja, ganz genau.
Und die einfachen Wahrheiten sind leider auch in Teilen der linken Szene jetzt wieder en vogue.
Ja, genau darauf wollte ich raus. Es sind keine einfachen Wahrheiten. Und die einfachen Wahrheiten sind immer, die da sind's. Da, das da, die da, das, das müssen wir abschaffen, da müssen wir dagegen vorgehen. Und
die müssen weg.
Die müssen weg. Die müssen, das muss weg, die müssen weg.
Ja.
Das, und da kann man sich ganz toll fühlen, ganz stark fühlen. Und da muss man eigentlich auch nichts anderes machen, als etwas zu bekämpfen.
Auf die anderen zu zeigen, das ja. Fremde zu problematisieren, ist gleichzeitig eine Selbsterhöhung.
Ja. Und dieses andere, dieses Fremde, das kann auch in der eigenen Gruppe sein. Das können die Abweichler sein, die andere Meinung haben, die nicht mitrennen und sagen, die da muss raus.
Das ist sogar viel einfacher, sich die sogenannten Fremden oder die sogenannten Feinde in der eigenen Gruppe zu suchen, statt sich den wirklichen Kämpfen da draußen zu widmen.
Ich würde das auch nicht mal. Also es ist ganz schwierig, weil es gibt schon Situationen, wo du wirklich kämpfen musst und wo du wirklich sagen musst, das wollen wir nicht. Und du musst auch manchmal, also du wirst mich jetzt vielleicht in den Boden stupfen, aber manchmal musst du auch Gewalt anwenden, wenn dich jemand angreift. Das ist immer ein Prozess, an welcher Seite vom Prozess stehen wir. Aber an welcher Seite vom Prozess können wir mit friedlichen Mitteln was machen, an welcher Seite vom Prozess können wir noch reden und an welcher Seite nicht mehr.
Die Gewaltfrage ist hochspannend,
ja.
Wird leider in der linken Bewegung sehr einseitig
ja.
geführt. Den wichtigeren Aspekt finde ich eigentlich, den du auch genannt hast, ist positive Beispiele liefern,
ja.
Also alternative Handlungsmöglichkeiten
ja.
liefern, die bessere Welt von morgen zu beschreiben. Und das passiert nicht mehr. Die Linke hat damit aufgehört, hat das jahrzehntelang gemacht und ich bin der Meinung, dass wenn die Linke keine alternativen Handlungsmöglichkeiten mehr aufzeigt, mhm. dann wählt die Gesellschaft rechtsextrem.
Ja, das, da müsste man auch nochmal drüber diskutieren, da müsste ich auch nochmal drüber nachdenken.
Ist eine eigene Sendung wert.
Ja, weil das ist immer interessant mit dir, Jan. Ich habe so das Gefühl, ich habe schon auch eine Struktur in mir, an der ich lang gehe. Aber wenn du was aufbringst, ist es immer so interessant und hat so viele Aspekte, dass ich ganz arg aufpassen muss, dass ich nicht auf die Aspekte einsteige und sage, Jan, wie meinst du das? Und so weiter. Und dann.
Genau, wir versuchen an deinem Thema zu bleiben. Ja.
Und da machen wir jetzt einen Sprung. Und zwar fange ich mit etwas an, das 30 oder 40 Jahre zurückliegt. Ja, 40 als 30 Jahre. Ein Text, den ich geschrieben habe. Und dann kommen wir zu dem Aktuellen. Und zwar habe ich damals bestimmte Arten von Literatur gelesen. Und ich habe mich für Theater interessiert. Ich habe auch Theatertexte geschrieben und habe auch in Theaterkursen mitgemacht. Und das ist jetzt ein Text, den ich quasi geschrieben habe in der Vorstellung, ich führe den auf. Und ich lese da jetzt Auszüge draus aus diesem Text. Das ist also, die Person ist eine, die in einer anderen Welt gelebt hat, andere Werte hatte und die jetzt aus dieser Welt herausgetreten ist und in so einer Alternativwelt am Rande lebt, wo sie aber in so einer Art Halbexistenz ist. Die draußen in der Welt. Sie teilen die Einheit der Dinge und stellen das eine über das andere. Mann und Frau, Natur und Mensch, Licht und Schatten. Den Mann über die Frau, den Menschen über die Natur und das Licht über den Schatten. Statt der Ehre vor der Vielfalt verlangen sie das Gesetz des Entweder-Oder. Entweder gut oder schlecht. Und was gut ist, bestimmen sie. Und was schlecht ist, darf nicht sein, Narren. Das eine oder das andere und nicht erkennen, dass alles eins ist. Seiten eines Ganzen, einer vollendeten Harmonie. Sie trennen Körper und Geist und verehren den Geist. Sie trennen Ehrfurcht und Liebe, vergessen die Liebe, streichen die Ehre und was bleibt, ist die Furcht. Ich mache jetzt mal einen Schnitt, damit es nicht zu lang wird. Und die Menschen sollen den Bildern gleichen, die man ihnen vorhält, nicht mehr sich selbst. Herrschende oder Beherrschte.
Der Mensch soll seinen Sinn in seiner Funktion begreifen, wie alle Dinge nur noch nach ihrer Funktion gemessen werden und nicht mehr nach ihrem, an ihrem Sein. Wo der Mensch doch erst lebt im Erkennen seines So-Seins, seines eigenen Andersseins und Gleichseins, dem Gleichsein tief drinnen. Oh Göttin, am liebsten schnitten sie ihn noch die passenden Gesichter und die passenden Leiber zurecht.
Entsteht da nicht die Musik der Welt, wenn die Menschen zueinander kommen in ihrer Vielfalt? Zerreißen, die Menschen auseinanderreißen. Sie sollen nur noch ganz Frau oder ganz Mann sein. Und damit machen sie sie halb. Denn jeder Mensch ist eine Ganzheit in sich. Ein Universum an Männlichkeit und Weiblichkeit, an Schmerz und Freude, Liebe und Hass, hell und dunkel und allem wie alles. Da war ich so Mitte 20, als ich das geschrieben habe. Jetzt bin ich Mitte 60.
Und immer noch top aktuell. Ja, die Männer und die Frauen sollen irgendwie genau das und ganz sein. Kommt mir das nur so vor? Also manchmal habe ich ja auch Trugbilder und begebe mich dann gedanklich oder fantasiemäßig auf einen Pfad, der mit der Wirklichkeit nichts mehr zu tun hat. Aber mir kommt es so vor, dass die Genderdiskussion in der linken Szene auch wieder auf diese Stereotypen, auf dieses Binäre zurückgreift.
Und weißt du, der Witz ist, ich bin ja Feministin, aber ich habe mich immer, also für mich war Feminismus immer, dass ich diese Geschlechterrollen hinterfrage, also und zwar die Normen. Also es ist mir ganz, ich war immer, irgendwann habe ich gesagt, ich bin eine Frau. Nee, ich fange von vorne an. Ich habe als Kind habe ich unter den Zuschreibungen gelitten, die ich als Mädchen erlebt habe. Und auch, ich habe viel gelesen und ich habe gern Abenteuerbücher gelesen. Dann habe ich mir in der Bibliothek immer die Bücher rausgesucht, wo J hinten drauf stand, weil die fand ich viel spannender als die, wo M hinten drauf stand.
Heißt das jetzt Jan oder Jungen?
Das heißt Jungen. J heißt okay. Jungen, M heißt Mädchen. M waren die Bücher für Mädchen, J waren die Bücher für Jungen. M und J waren die Bücher für beide. Und es war aber immer so, die Mädchen waren immer die Ängstlichen und die bisschen Doofen. Und
auf jeden Fall mit Pferde.
Ja, mit Pferde, aber das, den Tick hatte ich auch, aber das war eigentlich nicht buchmäßig, sondern ach, großer Tiger und Kompassberg, Christian und sein chinesischer Freund. Das war mein Lieblingsbuch, das gibt es übrigens heute an, wieder wurde wieder aufgelegt. Ein Jungensbuch und ich hatte dann das Gefühl, ich bin eigentlich gar kein richtiges Mädchen. Ich will Abenteuer! Ich will Fußball spielen! Na, da war ich denn zu schüchtern dafür, aber ich habe in den wenigen Gelegenheiten, ich war sehr einsam, war ein Einzelkind, wir haben auch sehr JWD gewohnt. Und da habe ich, da gab es so ein Spiel, Ritter und Burgfräulein. Ich hatte keinen Bock auf Burgfräulein, ich war Ritter! Ich bin aber kein Transkind gewesen. Ich fand es schrecklich, als denn die Pubertät kam und diese Periode und alles und eine Busen und das will ich nicht und so plötzlich, dass da mein Oberkörper einklemmt. Nein! Und irgendwann ist mir aufgegangen, ich bin eine Frau und ich finde das in Ordnung. Und ich bin halt ich. Und diese Stereotypen sind nicht in Ordnung. Und irgendwann gingen wir dann auch auf, das gilt auch für Männer. Männer haben, die gelten als privilegiert, aber die zahlen einen hohen Preis für ihre Privilegien. Weil wenn ein Mann aus der Rolle fällt, dann kriegt er viel mehr auf den Arsch als eine Frau.
Naja, das mit den Privilegien, das ist auch so ein Schlagwort, ja. Hinter dem möglicherweise gar nichts dahinter steht. Die erste Frage wäre doch überhaupt mal irgendwie diese Privilegien, die damit gemeint sind. Was sind die überhaupt erstrebenswert?
Gibt es die überhaupt so?
Sind das Privilegien? Ja. Sind die erstrebenswert? Ja. Wem stehen die überhaupt zu? was? Etc. pp. Und das wird immer so pauschal behauptet, als wenn ich jetzt als scheinbar weiß blond Mann alle Privilegien hätte.
Du bist ja auch nicht mehr so ganz jung. Wir sind ja beide nicht mehr so ganz jung. Ich weiß nicht, wie alt du bist. Aber man könnte dich als älteren weißen Mann bezeichnen.
Ja, ich gehöre zu den alten weißen Männern.
Du bist ein alter weißer Mann. Und genau. Was heißt das? Du bist ein Arschloch, ein Rassist, ein Chauvi, ein...
Genau, alle Kämpfe aus den letzten 50 Jahren haben plötzlich keinen Wert mehr.
Ja.
Und das sind die Ansprüche, die heute kommen. Und das meine ich auch mit dem Rückgriff auf binäres Verhalten oder binäre Muster innerhalb der Queer-Diskussion oder der Gender-Diskussion. Wenn ich mir heute in den Medien die Diskussionen angucke oder die Artikel durchlese, dann geht es immer darum, also ich fühle mich eventuell in meinem männlichen Körper nicht wohl, also muss ich mich umoperieren lassen. Ich muss Hormone nehmen. Da werden nur technische oder schulmedizinische Lösungen favorisiert. Ja. Es geht in keinem einzigen Beitrag darum, dass ich meine Mitte finde.
Ja.
Dass ich meine eigene Persönlichkeit herauskristallisieren kann. Sondern es geht immer darum, an mir rumzudoktern, an mich umzubauen, mir was abzuschneiden, was ja nur sexuelle Beschneidungen sind und nichts anderes. Oder mir was ranzunähen oder also technische Lösung, schulmedizinische Lösung. Und das wird auch in der linken Szene favorisiert. Und das erschreckt mich eigentlich.
Und weißt du was? Aber da sind wir jetzt schon an einem Punkt, den ich eigentlich die nächsten Stunden besprechen wollte. Das ist dieses, was ich ja auch habe mit dem Technischen, das Kontrolle, Macht, machbar.
Ja,
und das,
genau.
Das wird jetzt auf die einzelne Person, ich muss was aus mir machen. Ich muss Karriere machen, ich muss dem und dem Bild entsprechen. Und da werden diese Geschlechterstereotypen dann wieder festzementiert.
Ja, genau.
Und zwar nicht, dass ich die Stereotypen sprenge, sondern, oh ja, ich bin halt ein Mann eigentlich. Also,
die einzelne Person hat einen Fehler, deswegen muss die einzelne Person sich äußerlich so weit verändern, bis sie wieder in eine von diesen binären, schwachsinnigen Strukturen reinpasst.
Und ich habe den geschrieben, ich habe mal so einen Leserbrief geschrieben, da habe ich reingeschrieben, ja, also ein Glück, dass das Mädel, das gerne, das immer Lederhosen haben wollte und lieber hier diesen da wild sein wollte und furchtbar fand, Pubertät und all das, dass das niemand als trans identifizieren konnte, weil sonst kann ich, deswegen kann ich heute als eigensinnige Frau unverstümmelt leben. Und da hat es hier, eine Kollegin hier, hat den voller Entsetzen, das wurde mir erzählt hinterher. Hast du das mit dir erklärt? Die ist ganz entsetzt wegen dir. Du tust Transmenschen als verstümmelt bezeichnen. Und ich dachte, ja, das habe ich ja eigentlich so nicht gemeint. Ich habe ja nicht gesagt, die sind verstümmelt, sondern dass ich mich als verstümmelt betrachten würde, wenn ich an meinem Körper hätte rumschrauben lassen. Und dann habe ich mich aber da ein bisschen mehr informiert, habe da abgestellt. Heilige Scheiße. Das ist tatsächlich eine Verstümmelung von einem gesunden Körper. Das, was die da propagieren, das funktioniert gar nicht. Keine Medizin der Welt kann einen gesunden Menschen des einen Geschlechts in einen gesunden Körper des anderen Geschlechts verwandeln. Das ist immer ein Nachbau, der gar nicht richtig funktioniert.
Es ist nicht nur ein Nachbau, sondern in vielen Fällen ist es dann eine lebenslange chronische Abhängigkeit von schulmedizinischen Maßnahmen.
Es gibt Menschen, die das...
Es entstehen Infektionen zum Beispiel oder die Hormongaben, die müssen dann ein Leben lang genommen werden. Das ist doch keine Lebenslösung.
Es gibt auch Menschen, die es gemacht haben und die dann sagt, und ich habe da, aber das wollte ich
Schmerzen
quasi,
haben.
Ja, ihr das Leben wollte lang. Ich eigentlich in der nächsten Stunde bringen, weil ich wollte das Aktuelle jetzt gerade überleite, aber jetzt sind wir schon da gelandet.
Ich finde es wichtig, die Bilder aufzumachen.
Ja.
Und wir versuchen schon auf das Thema zu kommen, was du angesprochen hast. Was hat das mit unseren eigenen Strukturen hier zu tun?
Ja, und was eben auch ist, also ich habe zum Beispiel jetzt auch Sachen gesammelt von Menschen, die sowas mit sich haben machen lassen. Und es gibt eine Person, eine ganz prominente Person in der Schweiz, die sagt, also wir nehmen, es ist eine Transfrau und es war sehr spektakulär, diese Operation, die hat sie vor 25 Jahren machen lassen. Und sie sagt heute, also nach all dem, was ich durchgemacht habe und die Therapien, die ich in dem Zuge von diesem ganzen Prozess gemacht habe, ich habe jetzt zu mir selber gefunden. Ich habe jetzt dazu gefunden, mich so anzunehmen, wie ich bin. Und ich wollte damals raus aus meinem Leben, raus aus meinem Körper. Ich war unglücklich, ich war verzweifelt. Und wenn ich an der Stelle, wenn ich da hätte hinkommen können, wo ich heute bin, wenn ich diese Hilfen gehabt hätte oder das hätte machen können, dann wäre ich heute noch ein Mann. Diese Lösung, mich zu einer Frau umzubauen, hat nicht mein Problem gelöst. Mein Problem habe ich gelöst, indem ich an mir gearbeitet habe.
Mhm. Der medizinische Umbau war nur die Änderung der äußerlichen Schau.
Ja.
Ja.
Und diese, eigentlich das Versprechen, du lässt dich umbauen, dann ist das alles gesse. Und es gibt Studien, die sagen, ist gar nicht so. Aber jetzt sind wir schon wieder in der Diskussion drin. Naja, aber ich kann sie weiterführen.
Es kann ja funktionieren. Es kann, also, ne, ja? Es ist ja nicht so, aber, dass es nicht auch funktionieren
könnte. Aber es gibt Studien, dass seit dieser, ich nenne es jetzt mal Trans-Hype ist, muss ich nochmal was dazu sagen, aber das kommt nachher, dass das exponentiell nach oben schießt. Jugendliche Kinder, die sich als trans bezeichnen, die Nadja Brünnimann heißt die Transfrau, die hat gemeint, ja, das wird so dargestellt, die sind alle cool, die Trans-Kids, und werden so dargestellt auch, und alle finden die toll und helfen ihnen. Und ich habe auch gedacht, weißt, wenn ich so ein vernachlässigtes Kind wäre und plötzlich sagen alle, oh, du bist ja trans und oh, wir müssen dir helfen und oh, und du und ah, weißt du? Oh, endlich werde ich...
Also aus meinem eigenen Leben kann ich auf jeden Fall beschreiben, ich habe ungefähr bis zum Alter von 30 gebraucht, um meine eigene Position zu finden, dass ich eben nicht einen dieser beiden binären Pole hinterher rennen muss, sondern dass es darum geht, dass ich meine eigene Position finde, dass ich mit meinem eigenen Körper, in meinem eigenen Körper genau die Form finde, die für mich die richtige ist. Und das war dann komplett außerhalb von allem. Das war außerhalb von Mann, außerhalb von Frau, außerhalb von Schul, außerhalb von Trans, außerhalb von Bi, außerhalb von allem. Das heißt, ich habe in dem Moment, als mir klar war, was ich eigentlich für mich will, dann nach 30 Jahren Entwicklung, habe ich zu keiner einzigen Gruppe mehr gehört.
Ja. Ich habe von Anfang an zu keiner einzigen Gruppe gehört. Ich konnte mich zwar als Feministin bezeichnen, aber die Feministinnen sind mir auch auf den Keks gegangen. Weil zum Beispiel diese lila Latzhosen, die gingen mir so auf den Senkel. Ich habe zwar als Kind fand ich Lederhosen geil, und ich finde, was ich total geil finde, sind diese Handwerkerhosen mit diesen Taschen überall. Oh, ich liebe das. Aber ich möchte auch genauso, ich möchte auch Rekreatziel, gell, und lange Haare haben. Ich habe inzwischen immer, meine Haare sind zu dünn geworden. Damals hatte ich noch schöne lange Haare, und da gab es irgendwie so von so einer Feministin ein Interview mit einer Filmemacherin, die so lange Lockenhaare hatte und so ganz schick anzogen war als Frau. Ah, wieso sie hier als Rauschgoldengel auftritt? Nee, das ist doch auch ein Klischee. Ich kann doch als Frau mich schön machen und gleichzeitig muss ich aber nicht so auf Hühnchen machen und hot hot rumtuckern.
Also was mir in der queeren Diskussion auf jeden Fall auffällt, wir kommen ja, also quasi der historische Hintergrund, ja, ist, dass Menschen, die außerhalb dieses binären Mann-Frau-Dinges irgendwie standen, irgendwie krank seien.
Ja.
Ne? Das wurde zu Recht kritisiert.
Ja.
Die queere Diskussion ist jetzt aber so weit dahin, zurzeit an so einem Punkt, wo sie sagt, also viele Menschen fühlen sich in ihrem Körper nicht richtig wohl oder zugehörig, was ich auch nachvollziehen kann. Einer ganzen Reihe Menschen, Männern geht es so, dass sie nicht dieses Mannbild sein wollen, und Frauen geht es so, dass sie auch nicht dieses Fraubild sein wollen. Und das wird jetzt aber schon wieder in der queeren Diskussion problematisiert. Also ich empfinde mich nicht als Problem. Ja. Meine Haltung empfinde ich auch nicht als Problem, sondern ich empfinde meine Haltung als normal. Mhm. In dem Moment, wenn ich jetzt Menschen, die sich in ihrem Körper nicht wohlfühlen, als Problem diskutiere, mache ich sie im übertragenen Sinne wieder krank. Mhm. Das heißt, es ist genau dieser Rückgriff auf diese binären Muster, die im Endeffekt wieder bedeuten, die Menschen irgendwie krank zu reden oder künstlich krank zu machen. Und in Wirklichkeit muss es doch darum gehen, dass ganz diverse Lebensentwürfe als normal und als natürlich gelten.
Ja, und das ist eigentlich das, was ich immer gedacht habe, dass wir Feministinnen dafür arbeiten. Dass nämlich, wie schon auch, es geht aber schon auch darum, das sichtbar zu machen, dass es eben, wir haben eigentlich diese Menschen, die sehr stark abgewichen sind vom Bild, haben wir gesagt, also wir wollen diese enge Schachtel, Mann-Frau-Schachtel und was normal ist, wollen wir auflösen und eben sagen, es gibt ganz verschiedene Konzepte, Mensch zu sein und sich auszudrücken. Und das alles hat eine Berechtigung. Was aber heute passiert ist, sie sagen ja, da werden immer mehr Kategorien aufgemacht und noch mehr Kategorien und noch mehr Kategorien und noch mehr Kategorien. Und ja, man muss ja alle, das ist auch eins, was ich ja eigentlich nachher dann bringen wollte, so ein Argument gewesen, man braucht ja die Kategorien. Was aber mit den Kategorien gemacht wird, da wäre Bepper drauf gesetzt. Und zwar, ich habe ja gesagt,
es geht wieder um Stereotypen, um nichts anderes.
Und Moment, mein Argument, Kriegsgesellschaft, Kampf gegen, und es werden Fronten aufgemacht. Und zwar werden diese Gruppen werden hierarchisch, also es ist wie so ein Punktekatalog. Und es ist dieses Opfer-Täter-Ding. Also in der Linken ist ja immer so, man beschützt immer die Opfer, die Diskriminierten. Also man ist so ein Kämpfer für Opfer oder man ist selber Opfer. Und das hat sich entwickelt in so eine Hierarchisierung, also die... Und so eine Scheidung in Täter oder Opfer. Entweder oder. Du bist entweder Täter oder Opfer. Und diese ganzen Gruppen, die Kategorien, die jetzt aufgemacht werden, die werden hierarchisch eingestuft. Die Transsexuellen sind die am meisten diskriminierte Gruppe. Das darfst du auch nicht hinterfragen. Und deswegen stehen die in der Opferhierarchie ganz oben. Und die sogenannten Cissen, das sind die Leute, die sagen, ich bin Mann oder Frau. Das, nämlich wir beide fallen da nämlich auch raus. Ich habe zum Beispiel in der Diskussion dann gesagt, ich bin eine Frau. Ich bin keine Cis-Frau und ich bin kein sonst irgendwas. Ich bin eine Frau, die Geschlechternormen ablehnt. So. Und da werden dir zig Schächtele angeboten, wo du dich einreihen darfst. Und je nachdem, in welchem Schächtele du bist, hast du Privilegienpunkte oder Opferpunkte. Und zum Beispiel die Cis-Frauen, die sind jetzt in der Opferhierarchie so zwischen den Cis. Die Cis-Männer sind die ganz Schlimmen, gell? Das sind die ganz Privilegierten. Deswegen dürfen die weiter Männer heißen. Und die Cis-Frauen, die gehören jetzt zu der, sind jetzt eine Splittergruppe unter vielen Opfergruppen. Die werden halt diskriminiert gegenüber von den Cis-Männern oder gegenüber den Cis-Männern. Die Cis-Männer, das sind die Cis-Dudes, also die Cis-Deppen. Die werden diskriminiert. Und sind aber quasi in der Opferhierarchie jetzt, also ganz unten in der Opferhierarchie sind die Männer, das sind die Täter. Und dann kommen die Cis-Frauen, also die Cis-Männer, kommen die Cis-Frauen, die sind auch noch privilegiert. Und dann kommen die ganzen anderen Gruppen und am diskriminiertesten sind die Transsexuellen. Und deswegen muss ich mich wenn ich ja sage, ich bin eine Frau und bin eine Cis-Frau, dann muss ich mich schämen, wenn ich darauf bestehe, dass ich eine Frau bin. Aber das erkläre ich dir gleich.
Das führt halt dazu, dass ein Mensch, der oder die eigene Position verbessern möchte in diesem System, sich als trans darstellt.
Ja, genau. Du musst also quasi, du musst in der Opferhierarchie aufsteigen und zu den Diskriminierten gehören. Du darfst auf keinen Fall binär sein, weil das Binäre, das sind die Normalen und die Cis-Dudes und die... Und das ist alles, was ich als Altfeministin stehe davor und denke, das ist so irre. Ich wollte doch eigentlich immer nur sagen, hey Leute, das, was mir als normal anschauen, ist ein Prinzessinnenschuh, wo keiner reinpasst. Normal ist, dass die Leute vielfältig sind.
Der krasse Hintergrund ist ja, dass, du hast ein Beispiel mitgebracht, ja. Dass dadurch Errungenschaften zurückgenommen werden. Ja. Und zwar von den sogenannten fortschrittlichen Linken.
Ja.
Was hast du da irgendwie mitgebracht als Beispiel?
Okay, lassen wir das mit dem, weil wir haben vorher was aufgemacht, da sind wir sehr in Gefahr, dass wir ganz böse sind. Ja, wir haben gesagt, das mit dem Umbau, das könnte gefährlich sein und damit haben wir schon gezeigt, wer wir sind. Wir sind, also ich bin was ganz Böses und du auch.
Nee, aber das kommt erst später. Ich bin universalistisch in der Tradition der linken Bewegung der letzten 40 Jahre. Ganz einfach.
Ja, ich auch, sonst könnte ich ja nicht mit dir hier sitzen und mit dir so reden. Also, ich habe einen Text vorbereitet dazu. Oder soll man auch schon Musik machen, dass die Leute wegen Verschnaufen können?
Ach nee, lass uns weitermachen.
Okay, machen wir weiter. So, jetzt kommt der Text, den ich da irgendwie neulich zusammengedroschen habe nach unserem Gespräch. So, in der Wüstenwelle, das ist ja unser linkes Projekt, in dem wir immer noch sind, ist ja jetzt auch, beziehungsweise schon seit einiger Zeit, das große Entfernen im Schwange. Das kennst du ja auch, Jan, gell?
Das Ausgrenzen,
große,
ja,
das große Entfernen. Ja, weißt, das große Entfernen ist ja um uns rum und bei uns
das allseits auch beliebte
das Spiel. Allseits beliebte Entfernen. Und jetzt haben wir da eine aktuelle Neuverbesserung. Die Wüstewelle hat jetzt den offenen Sendeplatz für Frauen gestrichen. Jippidabidu! Okay, bevor man mir jetzt sagt, dass ich scheiße rede, im Untertitel. Also man hat sich darauf geeinigt, dass man halt die Frauenauer nur einprogrammieren lässt, weil da haben so halt so ein paar Altfeministinnen, die nichts kapiert haben, haben da halt so rumgeschwätzt. Und obwohl die Wohlinformierten in der Überzahl waren. Aber das Argument von einer Altfeministin, dass es da draußen noch mehr Uninformierte gibt und vor allem solche, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, gell? Weil die das nicht als Muttersprache haben, die haben uns ja auf die Fahne geschrieben und deswegen hören die ja alle Wüstewelle, gell? Und sind ganz wichtig. Deswegen muss man halt die aufklären und damit man die aufklären kann und weil die Zeit so knapp ist, lassen wir es halt leider weiter bei Frauenauer. Und dabei ist das Wort Frau so diskriminierend und macht andere unsichtbar. Das ist nämlich für die, denen diese Altfeministinnen das Frausein absprechen und die sich deshalb umbringen müssen. Und deshalb wegen deiner Mörderin, weißt du, deiner Tauf. Und deswegen muss das Wort Frau jetzt durch Flinter ersetzt werden.
Mal eine kurze, was war das eben irgendwie, Neusprech, TERF, was soll das sein? Das hört sich so ein bisschen an, so phonetisch wie geteert und gefedert aus dem Dorf gejagt.
Ja, die werden geteert und gefedert und aus dem Dorf gejagt.
Aber was heißt das in Wirklichkeit, TERF?
Trans-exkludierende Radikalfeministinnen.
Also
wenn du sagst, ich bin eine Frau, dann bist du eine trans-exkludierende Radikalfeministin.
Was heißt das jetzt auf Deutsch, dass alle das verstehen?
Also du tust den transsexuellen Frauen oder überhaupt ihr Existenzrecht absprechen, weil du sie in ihrem Frausein nicht anerkennst. Damit tust du ihnen ihr Existenzrecht absprechen und deswegen musst du jetzt Flinter sein, weil Frau diskriminierend ist. Ich erkläre dir das gleich.
Du erklärst mir das später mal. Also ich versuche das mal irgendwie so in meinen Gedankenwelten zu übersetzen. Da wird mal wieder eine Wortneukreation gemacht, um andere Menschen herabzuwürdigen. Also so wie das Schwurbeln vor zwei, drei Jahren.
Also Terf ist herabwürdigen.
Ja, eben.
Aber
eben,
Flinter,
das ist... Um andere Menschen herabzuwürdigen, ja. Wird ein Wort benutzt. Das ist doch genau das Gleiche, was die Nazis machen, wenn sie Menschen mit Tieren vergleichen, oder?
Ja. Ja, und eigentlich. Es ist auch ganz übel, was den Frauen passiert, die als TERF bezeichnet werden. Da geht gar nicht mehr darum, was sie gesagt haben. Nämlich sind Frauen, die sowas sagen, wie das, was wir gesagt haben, die sagen, Mensch, wenn sich junge Menschen an ihrem Körper rum fummeln lassen. Da steckt übrigens die Pharmaindustrie dahinter. Das hat eine recherchiert.
Das ist ein fettes Geschäft,
die jetzt auch eine TARF ist und kräftig bekämpft wird. Die hat es recherchiert und hat gesagt, guckt mal hin, wo das herkommt. Das sind riesige Pharmakonzerne, die hinter diesem transhumanen Umbau bla 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 stecken.
Also was mit diesem Begriff TERF aufgemacht wird. Erstens eine Erniedrigung von anderen Personen, die von der Linken ausgeht. Das muss man mal betonen. Und es wird dieses Gegeneinander aufgemacht.
Ja.
Du bist fremd, du bist anders, du gehörst nicht zu unserer Gruppe.
Und es wird, es geht sogar noch weiter, dass die werden richtig, es wird ihnen das Existenzrecht abgesprochen. Das geht bis zu Morddrohungen, das geht bis zu Versuchen, die Existenz dieser Person zu zerstören.
Ja, Mobbing ist ganz hip in dieser Szene. Und das, obwohl Mobbing eines der zentralen faschistoiden Verhaltensmuster ist.
Und es geht bis dahin, dass, ich habe dann irgendwas gelesen, es ging um Alice Schwarzer, die sagt, Mensch, Leute, wir müssen aufpassen auf die Mädchen. Die sollen sich da umbauen lassen und dabei kann man denen doch bloß sagen, Mensch, Mädchen, du bist halt eine Lesbe oder bist halt, das ist doch völlig in Ordnung. Und auch spiel halt. Was hat die Caro gemeint? Herr Mädel, wo er Fußball spielen will, was braucht es? Fußballstiefel.
Jetzt habe ich nur noch nicht ganz begriffen, was jetzt mit der Frauenaue ist.
Also,
gibt es die jetzt noch oder gibt es die jetzt nicht mehr? Ist die einfach abgeschafft worden?
Im Moment
gibt es
die noch, man hat sie abschaffen wollen. Es war eigentlich die Wohlinformierten, also die abschaffen wollten und durch Flinterauer ersetzen, waren eigentlich in der Überzahl. Und da haben halt ein paar so blöde Altfeministinnen eingeschwätzt. Und das Argument, das dann gezogen hat, war, dass die Leute draußen nicht unter Umständen nicht wissen, was das sein sollen. Und die muss man jetzt halt nur aufklären über das, wieso das so wichtig ist.
Also jetzt wird erst aufgeklärt, was Flinter ist und dann wird die Frauenaue abgeschafft.
Hoffend. Wir müssen jetzt eine Diskussion, einen gewaltfreien Diskussionsraum haben, wo dann nochmal über das Geschlechterverhältnis und
wann
das
wird ganze dann Zeug diskutiert wird. Also wir haben ja jetzt in der Wüstenwelle 25 Jahre professionelle Frauenförderung hinter uns. Wann wird die abgeschafft?
Ja, die ist schon lange abgeschafft worden, weil ich meine, wenn man es kann. Das ist wie mit den Terre de Femme. Das sind jetzt Terre de Femme und die kriegen keine Gelder mehr, weil sie transexklusiv sind. Angeblich.
Transexkludierend?
Ja, transexkludierend.
Um noch die Fremdwörter ein bisschen zu steigern.
Die sprechen den Transsexuellen ihr Existenzrecht ab. Stand übrigens auch auf dem Filmplakat von einem Frauenfilmtagen, die Irene Jung organisiert hat, die vor Jahren mal extra für Transsexuelle Filmfestival, das als Hauptthema in einem Filmfestival hatte, die ist jetzt auch nicht taff.
Ich finde auch diesen Flinter-Begriff finde ich interessant.
So, jetzt gehen wir mal auf den Flinter-Begriff. Gell?
Bei dem Flinter-Begriff, da fallen mir direkt zwei Sachen auf. Also zum einen genau in dem Moment, wo der LGBTQI-Begriff in den Mainstream wandert und allgemein in der Gesellschaft benutzt wird als Synonym für Menschen, die etwas anderes sind, wie Mann oder Frau, binäre Codeschöpfung. Genau in dem Moment legen sich Teile in der linken Szene einen neuen Begriff zu, um sich wieder abzuheben vom Mainstream oder von der Allgemeingesellschaft. Und das finde ich ja noch psychisch verständlich. Ein Mensch will halt was Besonderes sein, vielleicht irgendwie. Wir wollen anders sein wie die Gesellschaft. Kann ich psychologisch nachvollziehen. Aber das, was eigentlich richtig schlimm ist mit diesem Flinter-Begriff, ist, dass er gleichzeitig ausgrenzend wirkt. Und zwar gegenüber der LGBTQI-Community ist bei Flinter, sind die schwulen Männer nicht mehr dabei. Das heißt, der Flinter-Begriff ist gleichzeitig eine Ausgrenzung der schwulen Männerszene. Mhm. Das heißt, eigentlich ein Abschneiden der Wurzeln, weil der Anfang.
Also ich habe alles in mir und ich bin eine Frau. Ich bin eine Frau, ich bin eine Frau. Ich bin auch ein Mädchen. Und ein alter Macho, der ist auch in mir. Dein alter Macho, der ist auch in mir. Ich bin eine Frau, ich bin eine Frau, ich umfasse alles. Ich bin eine alte Schachtel und manchmal jaul ich rum.
immer, ich bin ein junges Mädchen und stell mich manchmal dumm, ich bin eine Frau. Ich weiß ganz genau, ich bin eine Frau. Und in mir ist eine Polyamorette, die hätte gern einen Liebesclub mit einem Haufen tollen Männer und tollen Frauen dazu. Und bist du irgendwas dazwischen, dann vernasche ich dich auch. Da steht keiner auf dem Schlauch. Ich bin eine Frau. Ich weiß das ganz genau, ich bin eine Frau. Und in mir ist alles andere auch. Und deswegen habe ich einen glücklichen Bauch. Ich bin eine Frau. Ich bin eine Frau. Und ich muss gar nichts anderes sein. Denn ich fühle mich auch so frei. Ich muss gar nichts anderes sein. Ich kann alles sein. Ich bin eine Frau. 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 Da, 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 bum, 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 bum. Eine Frau, ja, eine Frau, ja, ja, bist du auch eine Frau? Dann komm und tanz mit mir, ich verrate es dir. Wir sind das Beste dieser Welt, oh, glaub doch nie was anderes.
Wir können es runterziehen, oder?
Wenn du eine sein willst, dann sei einfach eine Frau, eine Frau, eine Frau.
Eine Ode an die Frau. Elvira, du hast dem biologischen Konzept Mann-Frau gesprochen, das kulturell überfrachtet wird. Was meinst du damit jetzt genau?
Also ich denke schon, dass es so eine Art biologische Grundlage gibt, aber die ist nicht, die ist nicht bestimmend. Also jeder Mensch hat ja seine eigene Persönlichkeit mit eigenen Anteilen. Und was ich damit meine, ist, dass diese kulturellen Setzungen und Anforderungen unserer Gesellschaft ist ja auch so aufgebaut. Also auf diese patriarchalen auf diese Zuordnungen, dass also die Menschen, die eben als Männer definiert sind und die Menschen, die als Frauen definiert sind, auch durch diese Umwelt weiter rein sozialisiert werden in diese Themen und in diese Verhaltensweisen.
Also ich habe mir ein etwas anderes Konzept zugelegt. Ich glaube klar, es gibt Männer und Frauen, das ist mal irgendwie gar kein Problem, das wird ja auch täglich erwähnt. Aber ich glaube, dass dieses Konzept von 100% Frau und 100% Mann, das stimmt für mich nicht, sondern ich gehe eigentlich davon aus, dass es diverse oder verschiedene Kriterien gibt, nach denen wir sagen können, typisch weiblich oder typisch männlich. Also erwähnt hatten wir schon die äußeren Geschlechtsmerkmale, die sind dann typisch weiblich oder typisch männlich. Aber zum Beispiel der Hormonhaushalt könnte typisch weiblich und typisch männlich sein. Das ist wissenschaftlich schon beschrieben worden. Die Psyche kann typisch männlich und typisch weiblich sein, auch das wurde beschrieben. Das Sozialverhalten kann typisch männlich und typisch weiblich sein. Nehmen wir mal das Faktische, die Chromosomen, also XX-Chromosomen sind angeblich weiblich, XY-Chromosomen sind angeblich männlich, aber es gibt eben auch XY-Frauen und es gibt XX-Männer und es gibt sogar X0-Mosaiktypen. Das heißt, das ist auch nicht eindeutig. Der Keimdrüsenbefund, also ob nun Eierstöcke oder Hoden vorhanden sind, das könnte ein Kriterium für männlich-weiblich sein, funktioniert aber ebenfalls nicht zu 100%. Die Zeugungs- und Konzeptionsfähigkeit wäre ein Kriterium, der Körperbau wäre ein Kriterium und keines von diesen, das sind jetzt mal 8 Kriterien, ja, die ich aufgezählt habe. Ich gehe davon aus, dass jedes einzelne dieser Kriterien eher ins Männliche oder eher ins Weibliche ausschlagen könnte. Das heißt, es sind 8 verschiedene Kriterien, die ich anwenden könnte, um Mann oder Frau, sagen wir mal halbwegs objektiv, zu definieren. Wenn ich mir das jetzt ausrechne, wie viele Typen dabei rauskommen könnten, 2 hoch 8, das sind dann 256 verschiedene Möglichkeiten von Mann-Frau-Konstruktionen, wobei 100% Mann nur eine von 256 ist und typisch Frau ist auch nur eine von 256 Konstruktionen. Das heißt, dass möglicherweise die Mehrheit der Menschheit eine Mischung ist aus weiblichen und männlichen Konzepten. Ne, damit rede ich jetzt nicht die Auflösung von Mann-Frau einher, sondern unser Blick ist eigentlich nicht differenziert genug.
Ja, ich habe jetzt gerade gedacht, das ist jetzt mal wieder typisch Jan. wieder das auseinander definiert und ausrechnet und so. Und ich schalte schon ab zwischendurch. Und für mich war es einfach immer so, ja, ich habe mal so einen Text gemacht, den hätte ich vielleicht mit, das wäre zu viel gewesen. Da ging es irgendwie darum, dass jeder Mensch eine Ganzheit ist aus Männlichkeit und Weiblichkeit. Also, dass jeder Mensch alles in sich hat und die Persönlichkeit wird durch die Art und Weise, wie diese Komponenten, angeordnet sind und wie wichtig. Das ist wie ein Bild, das immer dieselben Grundfarben hat, aber es gibt unendlich viele Bilder, die man mit denselben Grundfarben malen kann. Und so sind Menschen aus. Sie haben immer dieselben Farben, dieselben alles in sich, aber das, was dabei rauskommt, das ist vielfältig.
Das ist doch auch
und im Prozess. Und wenn man zu den Menschen sagt, dass sie nur noch ganz Mann oder ganz Frau sein sollen, dann macht man sie halb, weil man ihnen immer ein großes Stück von ihnen selbst abschneidet. Und das ist mit jeder Normalität, das ist eigentlich sowas, woran man sich orientiert. Und das Problem ist aber, wenn man das absolut setzt und wenn man nicht sehen will, dass Menschen viel mehr sind als irgendwelche Zuordnungen. Und ich finde es völlig in Ordnung, dass man von Männern und Frauen spricht und sagt, okay, es gibt auch Leute, die nicht in diese rigiden, also in diese Einordnung reinpassen, dass man aber sagt, das ist nur eine Vorstellung, das ist schwierig, ja. Man müsste immer wieder gucken, was ist das für ein Mensch? Was hat dieser Mensch für Fähigkeiten?
Es ist doch sicherlich auch für eine ganze Reihe Menschen, die sich über ihre eigene Identität, Männchen, Weibchen, irgendwie Gedanken machen und auch damit hadern, könnte es doch aber diese Leute oder auch unsere ganze Gesellschaft nach vorne bringen, wenn wir sagen, okay, eine Person kann einen männlichen Körperbau haben, aber eine weibliche Psyche, einen männlichen Hormonhaushalt und ein weibliches Sozialverhalten.
Ja, dass man das auch nicht quasi aussortieren muss, ist das jetzt ein Männle oder ist das jetzt ein Weible, sondern das ist ein Mensch. Es ist ein Mensch und es sind Menschen, die sehr männlich wirken und Menschen, die über Männer sind, aber irgendwie weiblich wirken und bla 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 bla.
Das ist, muss ich sagen, aus meiner Alltagserfahrung nicht so einfach. Ich habe mir dieses Konzept angeeignet, sehr früh damit angefangen, dass ich alle Menschen gleich behandle und nicht nach dem, ob sie Mann oder Frau sind. Ich habe aber die Erfahrung gemacht über die Jahrzehnte, dass ich damit auf Widerstände stoße.
Bei den Menschen oder bei dir selber?
Nee, bei den Menschen. Bei den Menschen, die in der Rollenverteilung Männchen, Weibchen leben wollen.
Dann lass sie da.
Naja, es ist leider die große Mehrheit bis heute.
Also ich meine, die dürfen da bleiben, wenn sie nicht den anderen sagen, sie dürften das nicht. Das ist ein Problem. Und ich habe auch, jetzt fallen mir wieder 50 Sachen ein, weil ich auch gemerkt habe, dass es für mich einen Unterschied macht, aber es macht auch einen Unterschied, was für ein Mann es ist. Es macht einen Unterschied, ob ich jemand als Mann wahrnehme oder als Frau. Und ich bin eine Cis-Frau, kann man sagen. Wobei ich auch manchmal Frauen erotisch attraktiv finde. Und bei Männern fühlt sich anders an für mich, als wenn ich mit einer Frau bin. Aber es fühlt sich auch je nachdem anders an, was für ein Mann ist. Ich habe einen Freund gehabt, das war so ein Knuddelbärle. Also das war für mich so ein Kuschelfreund. Und da hatte ich einen Schulenfreund, das war der einzige Mann, der vor dem ich keine Angst hatte. Und ich hatte eine lesbische Freundin, die habe ich eigentlich nicht, doch die habe ich sehr liebenswert gefunden. Und ich hatte eine Freundin, die fand ich erotisch und lauter sowas. Aber es ist schon irgendwie ein Unterschied. Und jetzt ist die Frage, wir haben ja gerade dieses Theater um dieses ID-Gesetz. Und da bin ich auch, komme ich auch wieder rein mit...
Erklärst du ID-Gesetz?
Ja, dass sich jeder selber erklären kann, ob er jetzt Männlein oder Weiblein ist. Jeder Mensch. Und da gibt es so ein paar Sachen, wo ich eigentlich auch so ein bisschen, wo ich auch das Gefühl habe, jetzt werden wieder lauter neue Kategorien aufgemacht und eigentlich wieder alte Kategorien festgestampft. Und dann gerade mit dem, ob jemand männlich oder weiblich ist oder sich so bezeichnet, da werden dann auch wieder Kategorien aufgemacht. Ist das jetzt ein männlich oder ein weiblich? Das verstehst du, das schafft das gar nicht ab, sondern das stampft das fest und das hypt die Diskussion drum in eine ganz ungute Richtung, wo man dann Feinde sieht, Feinde von Transmenschen, Feinde von Cis-Menschen, Feinde von, und die Cis-Menschen sind böse und die sind böse und jene sind böse und oh Gott, ich wollte doch eigentlich, dass man einfach ein Mensch sein kann. Frauen rumlaufen können und sich wie Männer gerieren und Männer meinetwegen wie Frauen und keiner regt sich drüber auf, heul, wie schaffen wir denn das?
Toleranz und Gelassenheit würde ich da vorschlagen. Ja. Vielleicht noch ein bisschen Bildung dazu.
Und vor allen Dingen Respekt vor sich selber, auch vor dem eigenen Körper, der nicht so ist, wie man meint, dass er sein müsste. Mein Körper ist überhaupt nie so quer, wie ich gemeint habe. Und jetzt ist er auch noch angeschlagen und mit Narben übersät und sonst was. Und trotzdem bin ich ich. Ich bin eine Frau, aber ich bin alles Mögliche dazu. Und ja, und ich habe es gelernt, mich, und ich lerne es immer weiter, mich so zu nehmen, wie ich bin. Und gleichzeitig aber auch mich darum zu bemühen, mit meinen anderen Menschen, die zu verstehen und zu begreifen, wie es von ihnen aus ist, meinen besten Freund, weshalb der manchmal so und so ist. Oder jetzt mit dem Jan hier zu sprechen, der eine andere Art zu denken hat als ich und da reinzuspüren und zu gucken, wie geht's ihm, wie geht's mir, wie geht's
uns. Dass wir uns gegenseitig ein bisschen besser spüren. Ich glaube, das ist, ich habe den Eindruck, irgendwie in den letzten 150 Jahren hat das rapide abgenommen, dass wir uns gegenseitig wahrnehmen, tolerieren und respektieren.
Du, ich bin 64, ich kann dir bloß sagen, in meine Vergangenheit gucke, aber ich weiß nicht, wie es damals war und wie es sein wird, aber ich kann dir sagen, im Moment ist es bitter notwendig. Immer wieder aufs Neue.
Sollen wir das als Schlusswort nehmen? Ja. Die Sendung ist relativ rum. Ja. Mann, Frau.
Ja.
Großes Fragezeichen.
Und beide leiden unter Verhältnissen. Männer erfahren Formen von Gewalt und Frauen erfahren Formen von Gewalt. Und die sind auch spezifisch. Und bitte habt Mitgefühl, Respekt vor euch selber und vor anderen.
Okay.
Danke.
Das war Was sagt die da? Elvira und Jan im Studio philosophieren über Mann, Frau.
Und auf dem Blog,
ciao.
Was sagt die da? Könnt ihr das alles nochmal nachhören? Ciao. Bye, bye.
They turn you around, you have ich nehme deine Hand und du nimmst meine Hand und wir stehen ganz nah. Stehen wir da. Und wir müssen nicht mehr Täter sein.